mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
Hallo und herzlich willkommen. Das ist eine neue, eine weitere, eine frische Ausgabe von meinem Podcast mit den Waffeln einer Frau. Herzlich willkommen. Und ich habe an meiner Seite natürlich immer unseren Producer Clemens. Ja. Und der hat eine Neuerung zu berichten. Ne? Es gibt uns jetzt noch auf anderen Kanälen.
Ja, es gibt uns nämlich jetzt, also man kann uns auch mit Alexa hören.
Ja.
Und das Wichtige ist, eine Freundin hat mich letztens darauf angesprochen, meinte, schade, das geht gar nicht, weil sie eben gesagt hat, Alexa aktiviere mit den Waffeln einer Frau. Es ist aber so, dass die Alexa manchmal so ein, ich darf das sagen, ganz, ganz bisschen Stulle ist.
Ja.
Und man muss sagen, Alexa, aktiviere Waffeln einer Frau.
Ah, nicht mit den Waffeln genau. einer Frau, sondern Waffeln einer Frau.
Genau. Alexa, aktiviere Waffeln einer Frau und dann kann man uns auch da hören. Das nur mal so als Service von meiner Seite.
Also ganz wurscht, wo ihr uns hört. Es kommt ja überall, kommt ja gleich gut raus. Und heute freue ich mich ganz besonders auf einen Mann, den ich schon lange kenne und den ich sehr, sehr schätze. Und der mich immer hoch inspiriert zurücklässt, nämlich Johann Lafer, ist heute im Gespräch und du hast zugehört.
Wahnsinn.
Clemens, was können wir, wie können wir den Menschen Lust auf diese, auf dieses Podcast machen?
Ich finde, das ist ja genauso, wir hatten ja schon, ich glaube, Rach, Melzer und Raue. Und immer, und es ist genau bei Lafer genauso, immer wenn die anfangen, übers Kochen zu reden, dann sind die in einer anderen Welt,
dann
oder?
Dann ist es für mich eigentlich so, dass ich mir denke, ich möchte nichts anderes machen in meinem Leben, als mich jetzt nur noch um das Thema Rotkraut kümmern zum
Wahnsinn,
Beispiel.
Ja.
Also von Johann Lafer werden wir im Laufe dieses Gesprächs erfahren, wie man das perfekte Rotkraut macht. Und dann sagt er, da machst du einfach ein Sackerl mit ein bisschen Zimt, ein bisschen Wacholder, ein bisschen Ding. Da muss ich jetzt erstmal, losgehen, ein Sackerl kaufen. Also es geht wohl auch ein Teebeutel, meinte er, so einen, den man befüllen kann und dann halt Wacholderbeeren, Nelken, Zimtstange. Das solltet ihr, wenn ihr jetzt gleich das Gespräch hört, vielleicht schon mal parat haben.
Das wäre am allerbesten.
Ja. Also ich denke, wir werden auf jeden Fall was lernen und ein bisschen lachen werden wir auch heute mit Johann Lafer. Ladies and Gentlemen, es geht los. Ach, heute freue ich mich ganz besonders auf meinen Gast, auch wenn er mir nicht persönlich gegenüber sitzt. Er ist mir aber in einer sehr, sehr stabilen Schaltung hier ins Studio zugeschaltet. Ich freue mich, dass er heute mein Gast ist. Johann Lafer, herzlich willkommen.
Ja, hallo. Servus, liebe Barbara. Ich freue mich sehr, dass ich mit dir jetzt plaudern darf. Zwar werde ich gerne persönlich bei dir an deiner Seite, aber
ich meine,
du weißt ja,
Händchen halten
Dinge
ist schon lange nicht mehr
bewusst verhindert.
Ja, ich weiß. Ich meine, Händchen halten darf man schon lange nicht mehr, ja. Aber
nee,
wir würden uns zumindest gegenüber sitzen. Und es wäre ja gute Tradition zwischen uns beiden, das können wir ja verraten, dass immer, wenn du in einer meiner Sendungen zu Gast bist, bringst du etwas von deinem selbstgemachten Essen mit. Und deswegen bist du mein absoluter Lieblingsgast eigentlich.
Jetzt weiß ich auch. Jetzt weiß ich, warum ich immer eingeladen werde, weil es was zum Essen gibt. Vielen Dank für die Blumen. Ja, genau.
Bin ich die Einzige, der es so geht? Oder ist es häufig so, dass du sozusagen für die Menschen die pure Inspiration bist?
Barbara, das kann ich nicht beantworten, aber es ist zumindest meine Absicht. Ich glaube auch, dass wir gerade zur Zeit durch Corona eine wahnsinnige Attraktivität bekommen haben in der Form, dass die Leute sich wirklich intensiv mit dem Thema Kochen, Essen beschäftigen. Und ich meine, die Leute sind im Homeoffice, die beschäftigen sich mit Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Und natürlich, wenn ich dann jemand bin, der Inspirationen von mir weggibt, ja, und dass die Leute sagen, Mensch, das mache ich jetzt zu Hause, das, was der mir vorgeschlagen hat, das koche ich nach. Das finde ich natürlich großartig. Deshalb, liebe Barbara, ich freue mich sehr, dass du möglichst eine der vielen bist, hoffentlich, die das, was ich vorgebe, auch nachmachen.
Ja, und da gibt es ja viele. Ich erinnere mich, du hast etwas gemacht und warst damit, glaube ich, Vorreiter weltweit wahrscheinlich. Du hast eine Kochshow im Radio gemacht und da war ich mal zu Gast. Da hast du mir damals erzählt, dass ihr immer schon eine Woche vorher dann das Rezept rumgeschickt habt, also verbreitet habt, dass die Leute das dann schon einkaufen konnten, um dann mit dir parallel zu kochen. Am Radio. Und da hast du gesagt, wenn du irgendwas mit Koriander oder so gemacht hast, war im ganzen Sendegebiet dann der Koriander ausverkauft.
Ja, weißt du, du musst dir vorstellen, es ist ja das berühmte SWR3-Grillen, da machen 100.000 Leute mit. Ich meine, ich sage dir nur ein Beispiel von diesem Jahr. Also, wenn wir machen, wir hatten dann so Hühnchen gefüllt, Hühnerbrust gefüllt mit Mozzarella, Basilikum und getrockneten Tomaten und das Ganze wurde in einem Hasenstalldraht eingewickelt. Jetzt kannst du dir vorstellen, jetzt gehen 100.000 Leute, also nicht jetzt 100.000 Leute, sondern 400.000 Leute gehen die Leute in den Baumarkt und sagen, ich brauche Hasenschaltdraht. Jetzt kannst du dir vorstellen, alle Verkäufer in den Baumärkten sagen, sag mal, spinnen die jetzt alle, kaufen die jetzt alle Hasen oder was wollen die plötzlich? Weil jeder kauft den Hasenschaltdraht. Aber das ist auch der Gag, da ist jedes Mal was dabei. Und im letzten Jahr hatten wir dann, man musste das Innere der Toilettenpapierrolle aufheben. Ja, also das Innere ist es, dieses Papprohr.
Warum? Was wurde damit gemacht?
Ja, da haben wir dann so Blätterteig drauf gewickelt für Schillerlocken. Weißt, man hat dann auf dem Grill quasi auf dieser Rolle hat man dann Blätterteigstreifen drauf gewickelt, die gebacken auf dem Grill und damit einer Creme gefüllt. Also jedes Mal, die Leute flippen aus. Und das schlimmste Erlebnis war, was ich hatte, war das berühmte Huhn auf der Bierdose. Ich glaube, da warst du nicht dabei. Da war ja so, man muss ja dann quasi eine Bierdose öffnen.
Gott, ja, und
und dann setzt man das Huhn mit dem Popo auf diese Bierdose und stellt es auf den Grill.
Das hat sehr nett ausgedrückt. Mhm.
Ja, ja, genau. Das war sehr nett ausgedrückt, genau. So, und jetzt musst du dir vorstellen, jetzt bekamen wir eine Woche, bevor es losging, eine einstweilige Verfügung vom Veterinäramt, weil die Dose der Bier, also die Farbe der Bierdose nicht lebensmittelecht ist. So, jetzt habe ich gesagt, jetzt könnt ihr, ich meine, die Leute haben jetzt alle Bier gekauft, Hühnchen gekauft, ihr könnt ja jetzt sagen, das dürfen wir jetzt nicht machen, macht uns bitte einen Vorschlag, wie man das umgehen kann. Und dann haben die uns also vorgeschlagen, dass man diese Bierdose in doppelter Alufolie einwickelt.
Ich also hätte doppelt, ja ein Kondom damit, vorgeschlagen, ehrlich gesagt.
Ja, und das wäre wahrscheinlich geschmolzen auch.
Ja, du hast recht.
Jetzt pass auf. Und dann haben die natürlich diese Dose eingewickelt. Jetzt kommt dann eine Fliege, die Dose eingewickelt, ja, aber haben vorher vergessen, vor Aufregung die Dose aufzumachen. Jetzt kannst du dir vorstellen, nach circa einer halben Stunde klebte dann so das Huhn in Einzelteilen innerhalb des Grills in dem Deckel, ja, und das Huhn wollte da fortfliegen, aber es ist nicht fortgeflogen. Werde ich nie vergessen. Ich habe da Bilder in Erinnerung, das ist unfassbar. Also, die waren so aufgeregt, die waren so fasziniert von dieser Idee.
Ja.
Aber dass man da vorher aufmachen muss, ist klar, sonst kann ja das Bier nicht entweichen und der Dampf oder dieses Feuchte natürlich ist ganz, ganz wichtig. Das wird nachher das perfekte Grillhühnchen.
Also, das bedeutet, wenn du vorne stehst und sagst, was als nächstes gemacht wird, dann machen ja auch alle mit. Und übrigens, ich habe das jetzt am Wochenende, ich war 2 oder 3 Tage allein. Ich hasse es, allein zu sein. Mir ist das jetzt eine solche Zeitverschwendung. Und dann habe ich mir so vorher überlegt, ach, da mache ich es mir immer ganz gemütlich und dann räume ich auf und dann werde ich mir ganz schön kochen und so. Und es war so schrecklich. Ich dachte nach 3 Tagen, ich bin total verlottert. Ich habe es nicht geschafft, mir selber was zu essen zuzubereiten, weil ich bin auch nicht einkaufen gegangen. Ich habe einfach nur so Zeug gegessen, was ich hatte irgendwie. Und dann dachte ich mir, wie schwer ist das, glaube ich, für Menschen, die alleine wohnen, sich zu motivieren, zu sagen, auch wenn der Lava jetzt nicht vor mir steht und es mir vortanzt oder im Radio mir erzählt, was ich machen soll, sich dann wirklich zu disziplinieren und zu kochen. Kochst du, wenn du alleine bist, für dich selbst?
Ja, ich bin ehrlich, ich habe lange Zeit in Berlin damals alleine gelebt und mein Repertoire, obwohl ich Koch bin, war sehr eingeschränkt. Also ich habe... Wenn ich was gemacht habe, besonders geliebt, war Spaghetti mit Butter. Das war so eines meiner Lieblingsessen, ja. Oder Spaghetti al Olio.
Ja.
Und ansonsten muss ich dir sagen, habe ich das gegessen, was ich in meiner Kindheit auch immer abends zu Hause gegessen habe, war nämlich eine Brotzeit. Also ja, da kaufst du ein bisschen Wurst oder ein bisschen Schinken oder was auch immer, ein Brot. Und dann setzt du dich da hin und dann isst du das einfach.
Ja.
Aber das muss ich jetzt sagen, das ist jetzt vielleicht auch das Positive bezogen auf die Corona-Zeit. Ich bin jetzt ja viel zu Hause, wir sind ja zu viert und der Freund unserer Tochter. Und da muss ich sagen, dass wir fast jeden Tag wirklich uns intensiv mit dem Thema Kochen beschäftigen. Wir vielleicht im Monat 2 bis 3 Mal, wenn überhaupt, uns irgendwas bestellen, eine Pizza oder so. Ansonsten machen wir uns wirklich ernsthaft Gedanken, was wir gemeinsam essen. Und ich kann dir sagen, es macht echt Freude und es ist auch so, dass auch wir im Anspruch und auch dessen, was wir so mögen und auch in der Abwechslung, uns wesentlich weiterentwickelt haben, weil wir endlich mal Zeit haben, auch Dinge zu machen, die man früher gesagt hat, na ja, da gehen wir lieber essen, das dauert mir zu lange.
Aber es ist ja schon lange so, dass es wird so viel gekocht, es wird so viel darüber geredet, alle erzählen über die guten Lebensmittel, die man braucht, um auch ein gutes Essen zu machen und trotzdem gibt es wenig Leute dann letztendlich, die es umsetzen. Natürlich wird viel gekocht und so, aber gemessen daran, wie viel darüber geredet wird, wird ja dann doch immer wenig nachgekocht. Was glaubst du, hindert die Menschen letztendlich daran, das dann doch zu machen? Also außer jetzt bei Corona müssen
ja,
sie bei kein Restaurant.
Das ist ein sehr, 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 sehr komplexes Thema. Also wir hatten letzte Woche auch in einer Fernsehsendung, hatten wir einen Rotkohl-Test. Und ich habe die Aufgabe gehabt, zunächst mal Rotkohl kaufen zu gehen. Dann haben wir eine Umfrage gemacht in der Fußgängerzone. die Leute kannten nicht einmal, dass das Rotkohl ist. Also es war für mich schockierend, das zu sehen. Und dann natürlich ging es ja um die Testsiege und es ging um das selbstgemachte Rotkraut. Rotkraut, finde ich, ist etwas Besonderes. Ich finde das und gerade in dieser Jahreszeit jetzt auch zum Gänsebratenanzug und auch zu Ende und so weiter was ganz Besonderes. Aber die meisten Leute können damit gar nichts mehr anfangen. Woran liegt das? Das liegt zum einen natürlich, dass die Leute zu Hause immer weniger mitbekommen, wenn es darum geht, wie man so etwas frisch zubereitet, weil man sehr viele Dinge kauft und sagt, dauert mir zu lang, ist mir zu aufwendig. Und das andere ist natürlich, das ist so ein bisschen auch die Sensibilität für guten Geschmack. Also wenn ich nie eine gute Tomatensuppe gegessen habe, dann habe ich auch nicht den Anspruch danach. Und deswegen bin ich ja einer, der sehr stark dafür kämpft, dass wir heute in Kindergärten, in den Schulen und da, wo Jugendliche zusammen sind und auch zusammen sein müssen, nämlich gerade wenn sie den ganzen Tag in eine Schule gehen, dass man diese Gelegenheit wahrnimmt, den Ersatz ein bisschen auch aufzunehmen für das Zuhause, dass man sagt, okay, hier gibt's richtig gutes, gesundes, leckeres Essen, damit die Kinder so mit einem gewissen Anspruch nach Hause kommen. Aber wenn ich zu Hause immer nur immer das Gleiche esse, möglicherweise immer das Kartoffelpüree aus der Tüte, wie soll ich denn irgendwann mal wissen, dass es auch ein besseres gibt? Und das ist eben das, was wir in Zukunft machen müssen. Und das wäre mein Wunschtraum, in der sogenannten Bildung des Geschmacks in den Städten, wo die Kinder ohne das hingehen müssen, wenn man dort Ansätze finden könnte.
Ja, aber da sind wir noch weit entfernt tatsächlich. Also es ist teilweise eben in den Schulen so, dass die Kinder dann von zu Hause noch 2 Semmeln oder Brote mehr mitnehmen und so, damit sie nicht das Schulessen essen müssen, weil es so grauenvoll schmeckt.
Ja.
Und wenn man dann irgendwie in der Schule nachfragt, ich war da, ich habe gesagt, wir versuchen Eltern zu finden, die das unterstützen, dass wir einen anderen Caterer nehmen können und so, dann sagen die, das ist zentral gesteuert, das ist zu kompliziert. Und so. Und dann sagen die, wir hatten Eltern da zum Testessen, das war alles sehr gut beurteilt worden und das ist auch so eine Gruppendynamik unter den Kindern und so, einer dann sagt, schmeckt nicht und alle anderen sagen, ja stimmt, es schmeckt nicht, aber das glaube ich eigentlich nicht. Und ich wundere mich so oft,
ich kann dir sagen, ich habe selbst 4 Jahre eine Schulmeister betrieben mit absolutem Ehrgeiz, das war mein Lebenswerk und dann am Ende habe ich es dann meinen beiden führenden Mitarbeitern übergeben und dann mussten die eine Ausschreibung machen. Und dann hat ein hier in Rheinland-Pfalz, also in Bad Kreuznach, hat ein Catering-Unternehmen den Zuschlag bekommen, nicht mehr meine Mitarbeiter, sondern aus Berlin ein Catering-Unternehmen, was in Rheinland-Pfalz, glaube ich, nur ein oder mehrere Schulen hat. Da fragst du dich doch ernsthaft. Ich meine, das sind junge Leute, die machen sich selbstständig, die versuchen frisch zu kochen, die geben alles. Die waren mit den Kindern ein Herz und eine Seele. Ja. Und dann müssen sie nach einem Jahr wegen einem Ausschreibungsrecht diese Schule verlassen und es kommt jemand aus Berlin. Ich meine, nichts gegen die Leute aus Berlin. Nee. Aber das ist doch regional und insgesamt für meine Begriffe eine Katastrophe, ist ja nicht sinnvoll. Also ist ja alles lächerlich.
Ich denke mir manchmal vor allem, was macht man für Kinder? Gibt es ja so tolle Sachen und man muss sich fast anstrengen, das schlecht zu machen, weil ich finde, bestimmte Sachen, also als normaler Mensch, sag ich mal, der einen normalen Geschmackssinn hat und rudimentäre Kenntnis von Kochen, der kann Dinge so zubereiten, dass sie schmecken. Ich sitze ja auch manchmal in Fluglinien im Flugzeug und dann wirst du gefragt, Beef or Cheese? So, und dann isst du irgendwie so ein Sandwich und dann denke ich mir, was genau ist eigentlich auf dem Weg der Erstellung dieses Sandwiches so falsch gelaufen, dass hinterher das dabei rauskommt? Ist es die Umfrage, dass man versucht, einen Käse auszusuchen für dieses Sandwich, der absolut sozusagen minimale Allergene hat oder was auch immer das? Was ist das eigentlich? Weil da ist noch nicht mal eine Butter drauf. Butter, Gurke, ein gescheites Ding, Bergkäse da drauf. Schmeckt nach einem guten... Was genau kann man da falsch machen?
Ich sag dir, was da ist. Das hat was erstmal mit dem Budget zu tun. Man versucht an allen Ecken und Enden zu sparen. Das ist für mich die größte Katastrophe schlechthin, weil man natürlich irgendwas haben muss noch, wo man sparen kann. Ich meine, die Stewardess kann man nicht einsparen. Ja. Bestimmte Sicherheitsvorkehrungen kann man nicht einsparen.
Ja, stimmt. Sind wir mal froh, dass Sie beim Essen sparen.
Wenn ich jetzt das absurde System sehe, alle sind auf Abstand, dann gehst du in den Flieger, sitzt du dann, ich sag mal zu Deutsch, Arsch an Arsch, ja. Und dann kommt diese Flasche, war berühmte Wasserflasche. Und dann reißen schon mal ungefähr 80 Leute gleichzeitig die Maske runter und trinken erstmal in aller Ruhe die Wasserflasche. Also für mich gibt's auch jetzt in der Zeit so viele Dinge, die absurd sind. Aber vielleicht zurück zu dem ursprünglichen grundsätzlichen Thema, was du sagst mit dem Käsebrötchen. Ich finde, Essen darf kein Luxus sein. Essen muss nur gut sein. Und das fängt bei den einfachsten Dingen an. Ich meine, ich nehme mir gerne das Beispiel eines Wurstbrotes. Da kann ich mir so ein Brot kaufen im Supermarkt, was 8 Tage haltbar ist. Ich meine, mein Brot zu Hause hält keine 8 Tage, weil dann würde ich sagen, dann ist es so hart, dass ich es an die Wand nageln kann. Dann geht's weiter. Irgendwelche Scheibenwurst, die 14 Tage halten. Diese Wurstscheiben sind natürlich dann alle, verstehst du, so eingeschweißt, dass sie halten müssen. Und dann geht's weiter mit Butter und so weiter und so fort. Also finde ich, da fängt das Prinzip des Essens an. Nur, und jetzt kommen wir zu der großen Nur, wir müssen unterscheiden zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Ja. Ich finde, dass Essen sehr viel mit Wohlfühlen zu tun hat. Das ist nämlich das, was Lebensqualität ausmacht. Aber offensichtlich ist Menschen das egal. Die sagen, ist mir wurscht, ich muss mein Auto bezahlen, meine Wohnung, das, das, das. Dann bleibt eben oft für das wenig übrig oder man setzt Präferenzen für was anderes. Und das finde ich so schade. Ich kämpfe seit Jahrzehnten, dass man bereit ist, für bestimmte Dinge etwas mehr Geld auszugeben. Aber leider Gottes kriege ich dann immer diese Mails, die kennst du ja auch. Herr Lafer, ich verdiene nur 1600 Euro netto. Was wollen Sie eigentlich von mir? Ja, sind Sie größenwahnsinnig? Ich kann mir das gar nicht leisten. Ja, ich muss das machen, das machen. Ja. Klar, aber ich meine, Rotkohl kaufen und kochen, wir haben es auch ausgerechnet, das kostet nicht viel mehr. Nein. Aber es schmeckt ganz anders.
Ja, das stimmt schon tatsächlich. Ja. Ja, also da ist noch viel zu tun, gell? Und wir sagen ja immer, die Deutschen fahren mit dem großen Auto vor mit dem teuren Auto vor das billige Restaurant und die Franzosen fahren mit dem billigen Auto vor das teure Restaurant.
Ist da was dran? Ist nicht mehr ganz so. Nein, ist nicht mehr ganz so. Die Franzosen haben auch, ich meine, das weiß man ja, dass zum Beispiel solche Fastfood-Ketten in Frankreich die größten Zuwachsraten haben, weil dort natürlich auch die junge Generation sich auch natürlich verändert hat, ganz klar. Aber, das große Aber ist, die Familientradition ist dort ganz anders. Ich meine, in den Familien, da ist eh und jeher schon ein bestimmtes Ritual beim Essen vorhanden. Und ich meine, dass man zum Beispiel in Frankreich noch ein Stück Käse isst nach dem Hauptgang oder auch mal Nachtisch, das ist dort wirklich fest in der Bevölkerung verankert. Das wird sich sicherlich auch irgendwann mal ändern, aber zunächst mal jetzt immer noch so, dass die Leute dort wirklich eine bestimmte kulinarische Hochachtung haben vor allem, was sie machen. Genauso Italiener. Guck mal, die Italiener auch. Ich meine, wenn die was verstehen, die Italiener, dann ist es wirklich auch das Leben. Spaghetti, Nudeln, Teigwaren, Glas Wein. Das ist so eine fröhliche Gesellschaft. Das spielt, ich finde, in Deutschland eine sehr untergeordnete Rolle.
Ja, wir sind halt einfach immer so ein bisschen kalvinistischer unterwegs. Das ist wirklich so ein bisschen, an mancher Stelle finde ich es gut, an vielen anderen finde ich es auch irgendwie schade. Aber du bist du bist ja unermüdlich unterwegs. Anders. Du wirst ja noch 30 Jahre missionieren und dann am Ende vielleicht irgendwann...
Was? Ich bin jetzt 63, also entschuldige bitte. Also, ja, liebe Barbara. Entschuldige mal,
das traue ich dir voll zu. Du bist ein Gschaftelhuber, das gefällt mir an dir. Ich liebe
Gschaftelhuber.
Ja, ich liebe Gschaftelhuber.
Das kann ich nur eine Feierin sagen, oder?
Ja, aber ich finde Gschaftelhuber sein, weil die Leute ja auch immer so sagen, also wieso sind sie denn immer, warum machen sie denn so viel und so? Und ich denke mir immer, ja, was ist denn die Alternative auch in unserem Alter? Ich sag mal zwischen 30 und 65 oder so, willst du doch auch Gas geben, oder?
Ja, aber Barbara, also, ich meine, also wenn man also wirklich zwei Leute zusammenfügen könnte, die da so sind, dann sind das wir beide. Ich meine, ich muss wirklich sagen, ich bewundere das. Du bist ja wirklich, ich sage jetzt nicht die Allzweckwaffe für alles, aber du bist ja wirklich sensationell. Wenn ich mitbekomme oft, nicht nur natürlich deine öffentlichen Auftritte im Fernsehen, auch darüber hinaus bei großen Veranstaltungen, in diesem Jahr wahrscheinlich weniger, bei Firmenveranstaltungen und Sonstiges.
Ja.
Also Barbara Schöneberger ist wohl wirklich die Frau schlechthin, wenn es darum geht, Menschen zu unterhalten. Und ich kann dir sagen, auch ich würde, wenn ich jetzt eine Firma hätte mit einer großen Veranstaltung, ich würde Barbara buchen. Ich kann dir auch sagen, warum. Weil du nämlich eine bestimmte Ausstrahlung hast und einen Charme hast und auch ich sage jetzt lieber nicht, du weißt auch, was ich meine, was einfach den Leuten gefällt. Und das finde ich so wichtig.
Ja, noch ist es so. Ich freue mich natürlich.
Heißt noch?
Ja, ich meine, was weiß denn ich, wie lang es noch so weitergeht. Aber solange sie einen noch sehen wollen, ist es ja auch was Herrliches irgendwie. Ich könnte mir vorstellen, du wirst ja auch nur mit, also ebenso eigentlich wie ich, mit positiven Sachen konnotiert und assoziiert, oder?
Nee.
Gehen die Leute nicht auf dich zu und sagen, sie haben mir so einen schönen Abend gemacht oder sie haben mir so viel Inspiration gebracht?
Ja, das gibt's natürlich auch. Ich darf dir jetzt mal ein Beispiel erzählen, auch wie manchmal die Verantwortung, sagen wir mal, die wir auch veröffentlichen, ja, wichtig ist, dass wir uns da vorher Gedanken machen, wenn es dann um das Ergebnis geht, der Menschen, die das, was wir veröffentlichen, annehmen. Mhm. Ein jüngstes Beispiel ist, ich habe ein sehr erfolgreiches Buch geschrieben, Kochen gegen Arthrose, also ein veganes Kochbuch, und weil ich selber eben damit zu tun hatte und habe mich damit also sehr gut wieder aus der Situation manövriert, und dann habe ich also Rezepte geschrieben, die ich 2,5 Jahre gegessen habe. Und da war ein Rezept dabei, ein Bohnensalat. Also Käferbohnen sind so große Bohnen, also größer wie diese Kidney Beans, also schöne große Bohnen, die wir also, muss man einweichen und dann sie kochen, und da kommen dann Paprikastreifen dazu, also ein veganes Gericht. Und dann kommt eine Mail am Freitagabend: Lieber Herr Lafer, wir mussten heute Mittag in die Notaufnahme der Klinik wegen Ihres Rezeptes. Und dann rufe ich natürlich dann an, das kennst du ja auch, in solchen Fällen denkst du, um Gottes Willen, was ist denn da passiert? Notaufnahme der Klinik mit einem Anzeichen von Lebensmittelvergiftung. Und dann sage ich, ja, also mein Rezept, ich habe ja keine Absicht, jemand ein Rezept zu veröffentlichen mit Lebensmittelvergiftung. Also was haben die Leute gemacht? Die haben nur gelesen, Käferbohnen einweichen, und haben diese Bohnen nicht gekocht. Jetzt musst du dir vorstellen, jetzt haben die 250 Gramm von diesen großen Bohnen geschluckt. Also ganz, das ist ja wie der Wolf und die 7 Geißlein. Und dann lagen die dann nachts im Bett und müssen in die Notaufnahme und schreiben mir dann: Herr Lafer, was sind Sie für ein Chaot? Da stand aber unten drunter: Käferbohnen im kalten Wasser eingeweicht oder aus der Dose schon gegart. Ja. Also das heißt für mich, dass natürlich Bohnen gekocht werden. Ja, und dann sitzt du da, dann denkst du, na Johann, das kann jetzt nicht wahr sein. Aber das weißt du ja selber.
Du musst jetzt überall dazu schreiben, alles sozusagen Zubereitung auf eigene Gefahr oder so. Da gibt es jetzt bestimmt demnächst so juristische Klauseln, weißt du, über Nebenwirkungen informiert sie Arzt und Apotheker.
Gute Idee. Ich finde immer am schönsten, Ergebnis keine Gewähr.
Ganz genau. Ich finde immer am allerschönsten, dass wenn du einen Spinat kaufst oder Bohnen oder Erbsen oder so tiefgefroren, dann steht doch immer unten auf dem Bild Serviervorschlag, weil es Leute gab, die sich beschwert haben, dass nicht so wie auf dem aufgedruckten Bild auf der Verpackung da noch der Topf und der Teller und die Gabel mit im Paket drin ist, sondern nur die Erbsen.
Haben, wie gesagt, wir haben diesen Test gemacht mit dem Rotkraut. Ich meine, da gibt es einen Testsieger.
Ja.
Ich sage dir eins, es ist unfassbar, wenn du die Packung siehst und wenn du siehst, was dann auf dem Teller ist, es ist unfassbar.
Sieht also aus, als sei es schon einmal den gesamten Prozess durchlaufen.
dann stelle ich mir gerade vor, verstehst du, jetzt habe ich Gäste eingeladen und sage, wir machen Ende mit Rotkohl, und ich meine, ich würde sowas servieren. Klar, ich verstehe das, dass viele Menschen das gar nicht können und auch nicht wollen, auch nicht die Zeit und das Geld dafür haben, das frisch zu machen. Aber ich muss da sagen, es gibt im Leben schon nicht nur zwischen Menschen, sondern auch, wenn es um Kulinarik geht, gibt es große Unterschiede.
Absolut. Und man muss, finde ich, auf dem Teller, und das sollte das Ziel sein, immer farblich die Ente vom Rotkohl unterscheiden können. Ja. Aber jetzt mal ganz kurz, lass uns doch mal den Menschen die Angst vorm Rotkohl nehmen, wenn wir schon so drüber sprechen. Und ich wieder gehe mit meiner Rotkohl-Inspiration ja heute nach Hause. Ich werde definitiv jetzt gleich Rotkohl machen. Sag mir doch nur mal ganz kurz, jetzt wirklich in wenigen Worten, wie kann ich diesen Rotkohl so zubereiten? Weil es ist ja ehrlich gesagt kein Teufelswerk, oder?
Also zunächst mal schneidet man den Rotkohl am besten wenn man hat so einen Alleschneider oder Hobel in ganz dünne Streifen ohne den Strunk. Mhm. Und dann tut man den Rotkohl in ein Gefäß und tut dazu ein bisschen Apfelmus. Dann tut man dazu ein bisschen Rotwein. Und dann macht man so ein Gewürzsäckchen aus Wacholder, aus Pfefferkörner, aus Nelken, aus einer Zimtstange und Lorbeerblatt. Das tut man in so einem Teebeutel, damit man nachher nicht alles raussuchen muss.
Aha.
Und man macht auch rein, also Apfelmus, Rotwein, das Rotkraut, und dann tut man das in ein Gefäß und lässt es über Nacht im Kühlschrank stehen.
Okay.
Damit das richtig schön einziehen kann. Mhm. Und am nächsten Tag schüttet man das Rotkraut durch ein Sieb. Man tut also dann Zwiebel anbraten in einem Topf. Ja. Am besten, wenn man das mag, ist natürlich Gänseschmalz, das schmeckt hervorragend dazu. Dann machst du da die Zwiebel dazu, dann machst du da rein ein bisschen Johannisbeergelee. Mhm. Ja, das ist ganz wichtig für die Süße. Und dann kippst du einfach das Rotkraut erstmal drauf mit dieser Flüssigkeit vom Vortag. Mhm. So, und dann kommt noch Salz rein, Pfeffer, ein Löffel Honig ist ganz wichtig. Dann machst du einen Deckel drauf und dann schiebst du diesen Topf einfach so, wie er ist, mit dem Deckel drauf, bei 160 Grad eine Stunde in den Ofen. Du musst nicht umrühren, du musst gar nichts machen. Und dann wirst du sehen, dann kommt nach einer Stunde aus diesem Backofen ein spektakuläres Rotkraut. Die Flüssigkeit ist verdunstet, das Kraut ist schön bissfest. Das tust du noch ein bisschen aufkochen, umrühren. Zum Schluss vielleicht, wenn man möchte, kann man das immer noch mal nachschmecken. Man kann auch noch ein bisschen Honig reinmachen, wenn es zu wenig süß ist. Oder wenn man es ganz dunkel haben möchte, kann ich empfehlen, als Tipp von mir, es gibt ja Holundersaft oder es gibt Granatapfelkernsaft, ein bisschen rein, dann hat das eine richtige schöne dunkle Farbe. Ja, und mehr braucht man nicht. Das ist sensationell. Also ich finde alleine schon, nur alleine Rotkraut. Und dann noch ein zweiter Tipp, wie man das noch verändern kann. Man tut dann einfach, wenn es Rotkraut gekocht ist, abkühlen lassen. Man formt mit der Hand oder mit einem Eisbad so kleine Knödel, paniert die wie ein Schnitzel mit Mehl, Ei und Brösel.
Und aber das ist schwierig. Komm, also wie kriege ich denn jetzt die Panade um dieses Ding darum? Also
das ganz einfach, indem du einfach diese Rotkraut formst in so Kugeln, legst die kurz ins Tiefkühlfach, damit der außen leicht fest ist.
Okay.
Dann Mehl, Ei und Semmelbrösel. Und dann im Fett ausbacken und du hast so schöne Rotkrautknödel. Und jeder sagt, Mensch, Barbara, du bist so eine super Köchin, wie hast du das gemacht?
Ja, und ich werde natürlich, ich lasse nichts raus, gell? Also ich lasse das alles, ich nehme die Lorbeeren und den Wacholder und den Zimt, alles nur für mich in Anspruch. Das ist jetzt schon, muss ich dir sagen, wirklich, Johann, ich hätte es anders gemacht. Und dann wäre es auch, ich habe jetzt mir gedacht, ich mache Rotkraut und es kocht. Ich hätte das jetzt einfach gekocht im Topf, ich
bin was?
So ordinär. Ich hätte das gekocht in vielleicht auch Rotwein, aber ich hätte auch Wasser dazu genommen. In deinem Rezept
kommt gar kein Wasser vor. Wasser brauchst du keins. Nee. Das muss, weißt du, das muss insgesamt in sich ein richtig guter Geschmack sein. Ich sage jetzt noch einen Tipp zum Schluss. Ja. Vielleicht für das schnelle Rotkraut noch einfacher. Mhm. Du tust einfach, wenn du so einen Frühstücksentsafter hast, kennst du das, wo man oben die Früchte reinschmeißt?
Mhm,
So, du tust einfach den Rotkohl entsaften, die Hälfte davon. Du tust es in den Topf rein mit Honig, mit Apfelmus und mit Rotwein den Saft und kochst die Streifen in dem Saft weich. Dann hast du in einer halben Stunde das perfekte Rotkraut, ohne das am Vortag einzulegen.
Aber jetzt
das
sag
ist
mal,
dann die schnelle Version.
Das sind doch Sachen, die sind dir eingefallen oder hast du die schon von deiner Mama gelernt?
Nein, die sind mir eingefallen, weil ich natürlich weiß, Barbara, es ist ja so, die Leute schreiben immer, Herr Lafer, geht's nicht schneller, geht's nicht unkomplizierter? Und da versuche ich natürlich ganz klar, solche Dinge natürlich so umzusetzen, dass am Ende die Leute auch Spaß dran haben. Es nützt ja nichts, wenn ich immer, verstehst, irgendwelche persönlichen Wünsche mir einfallen lasse, die mich betreffen, aber keiner will es haben. Das ist ja so, ich mache das ja nicht für mich, ich mache es ja für meine Zuschauer und Fans.
Wenn du dann ganz viel rumexperimentierst mit so einem Rotkraut, ja, dann gelingt ja auch manches nicht, oder? Also, oder wobei, das gibt's ja eigentlich nicht, das, was nicht schmeckt. Also, das erlebt man eigentlich nie auch bei sich selber, dass man jetzt mal sagt, das ist total in die Hose gegangen, es ist nicht servierbar, es ist vielleicht manchmal nicht vorzeigbar, aber es schmeckt
Barbara,
ja immer.
Guck mal.
Musst du dann auch auf dem Wege einfach zwischendurch mal sagen, nee, geht nicht, mach ich weg?
Ganz klar. Aber ich sag dir eins. Nur so lernst du was.
Ja.
Mit schlechten Erfahrungen. Wenn immer alles gut geht, dann denkst du, ich bin die Beste, die Größte, die Schönste. Man muss auch manchmal Niederlagen haben, um daraus zu lernen. Und vielleicht ein wichtiger Punkt ist ja auch der, das glaube ich, kennst du auch, du hast Gäste eingeladen und sagst, oh, heute kommen meine liebsten Freunde, da muss ich mal aufkochen heute, da muss so alles richtig perfekt sein. Und dann geht es meistens nicht.
Ja.
Und wenn es normal sein soll, wird es besonders gut, weil auch eine gewisse Anspannung dabei ist. Deswegen sage ich immer, kochen, immer dann, wenn es wichtig ist, sollte man das, was man sehr gut kann, wo man Erfahrung hat, wo man Routine hat. Also wenn wir heute Gäste haben oder ich hier besondere Gäste habe, dann werde ich nicht anfangen, mir ein Kochbuch zu nehmen von irgendjemandem und nachzuschauen, was hat der mal Geiles gemacht, sondern dann mache ich das, wo ich das Gefühl habe, ich beherrsche das, es ist besonders gut. Und dann siehst du auch, dann hast du den größten Erfolg. Experimente macht man dann, wenn man alleine ist.
Das finde ich auch. Und ich finde eben auch, es gibt nichts Schlimmeres als gestresste Gastgeber. Du bist ja auch nicht nur, du bist ja nicht Koch, du bist ja Gastgeber. Ja. Ich empfinde mich auch als Gastgeber. Ich finde es viel schöner, wenn die Leute zu mir kommen, als wenn ich irgendwo hingehe. Und ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn die Hausfrau mit roten Flecken im Gesicht zwischen Küche und Essbereich hin und her rennt.
Und
versucht Gemütlichkeit zu zaubern.
Die halbe Speisekarte auf der Schürze oder auf dem Kleid, verstehst du?
Ja.
Nein, das ist ganz, ganz wichtig. Ich finde, das ist ja auch das, warum so viele Leute Angst haben, Menschen zu Hause einzuladen, weil sie sich überfordert fühlen. Das sieht man ja heute, wenn man das perfekte Dinner schaut oder so. Da denke ich mir manchmal, man kann sich auch selbst ins Knie schießen, verstehst du? Man kann auch sich selbst irgendwie fertig machen.
Ja.
Nein, da muss man Dinge machen, die gut gehen. Und ich sage auch, und das ist vielleicht auch ein wichtiger Satz heute, den ich dir gerne mitgebe, schnell ist kein Feind von gut. Man muss nur vorher überlegen, was geht schnell oder was ist überhaupt geeignet, um das schnell zu machen. Also zum Beispiel Spaghetti zu kochen, ich koche Spaghetti prinzipiell mittlerweile ohne Wasser. Ja, weil ich das Gefühl habe, das dauert mir zu lange, da muss ich auch zu viel wegschütten. Ich nehme einfach die Spaghetti in einen Topf rein, nehme Hühnerbrühe oder Gemüsebrühe, schütte immer was drauf, rühre um und am Ende hat die Spaghetti das ganze, die ganze Flüssigkeit aufgesaugt. Ich mache noch ein Stück Butter oder Olivenöl dazu, Salz und Pfeffer und ich habe die perfekten Spaghetti. Ich muss sie nicht abschütten, ich muss sie nochmal warm machen oder was auch immer, dann kleben sie auch nicht zusammen. Also das sind so Erfahrungsprozesse, die ich entwickelt habe, weil ich das Gefühl habe, dass immer mehr Menschen gut essen wollen. Aber vielleicht sich nicht die Zeit nehmen, so wie du jetzt, als du 3 Tage zu Hause warst,
ja,
oder auch bewusst, ja, es nicht können oder keine Ahnung haben.
Ja, stimmt. Viele haben wirklich Angst davor. Was kommt denn jetzt als nächstes? Also du sagst, du bist viel in Asien, du liebst die asiatische Küche, du liebst natürlich sowieso die Heimatküche, die österreichische Küche. Gibt's, glaubst du, irgendeinen Trend, der als nächstes kommt, der uns also nach Fusion und was weiß ich, was wir jetzt irgendwie alles hatten in den letzten Jahren, was uns da noch, was ist mit Afrika, frage ich mich manchmal. Was ist eigentlich mit
also
Afrika?
Da, glaube ich,
nordafrikanisch
weiß ich
zurzeit ist ja schon uns, aber jetzt so.
Ja, aber glaube ich nicht. Also ich sage mal, ich kann jetzt etwas sagen, was ich persönlich glaube oder was ich mache. Ich habe jetzt erstmal, das ist aber inhaltlich auch meiner Vergangenheit geschuldet, ich habe mit Witzigmann ein Buch gemacht, also eine Freundschaft 100 Rezepte. Wir haben ja beide Jahrzehnte einer Berufserfahrung hinter uns und natürlich versuchen wir, oder wir haben versucht, dann mal so ein bisschen die Entwicklung der letzten 40 Jahre auch der Rezeptinhalte zu dokumentieren. Das ist schon etwas gehobener Anspruch. Aber ich glaube, das ist das, was die Leute in Zukunft wieder wollen. Nämlich das Produkt ist das da, nicht 17 verschiedene Sachen auf dem Teller, sondern eher 3 Sachen. Aber die halt mit sehr viel Know-how und mit sehr viel Wissen perfekt umgesetzt. Das ist das eine. Und das zweite, was ich mir vorgenommen habe, ist, wir haben im Internet eine Vielzahl von Rezepten. Ein Wirrwarr von Rezepten, weil man immer weiß, wo man nachschauen soll. Wir entwickeln gerade eine App, wo man, eine Starcook-App, wo man seine Rezepte präsentiert mit sich selber als Person und sie mit Freunden teilen kann. Also das heißt, und auch alles ablegen kann, ja, sodass in Zukunft, wenn du sagst, ich habe den besten Käsekuchen meiner Oma, aha, oder von mir selber, dann teilst du einfach deinen Käsekuchen mit anderen Menschen. Und so versuche ich, eine Kommunikation aufzubauen, wo wirklich die guten Inhalte in Zukunft auch weitergegeben werden können.
Sehr gut. Und ich habe gelernt letztens, weil ich habe mich mit jemandem unterhalten, der macht schon so eine App, sehr erfolgreich, und die haben gesagt, das Wichtigste sind die Schrittfotos. Da habe ich gedacht, Schrittfotos? Das gefällt mir. Ich liebe Schrittfotos. Dann habe ich aber festgestellt, es ist nicht das, was ich denke, sondern es sind so die einzelnen Kochschritte, die immer abfotografiert werden müssen, die natürlich als Fotos sehr viel besser sind, weil dann kannst du es leichter verfolgen, wie wenn du einen Film guckst und musst immer auf Stopp drücken. Verstehst du?
Ja, das ist mein Tipp. Ist auch, also mein Buch, Der große Lafer, das ist 250.000 Mal verkauft worden, das Buch. Das ist genauso gemacht. Schritt für Schritt, 1, 2, 3, 4, 5 bis zum Anrichten.
Ich zum Beispiel lese es gar nicht, ich gucke nur die Fotos an, weil ich weiß, okay, jetzt mache ich das, dann kann ich mir den Rest schon vorstellen, wann das Salz und das Mehl.
Genauso ist es auch. Also man muss quasi eine visuelle Bedienungsanleitung machen.
Ja.
Das ist klar, aber da kann ich nur sagen, das mache ich schon lange, weil man nicht immer von sich ausgehen kann, dass das, was ich weiß und für selbstverständlich achte, dass es auch meine Mitmenschen so denken oder so fühlen oder so können.
Eben.
Deswegen gibt man eben da eine Anleitung und das funktioniert hundertprozentig. Da stimme ich dem nur zu.
Also die Nachricht, die wir hier an dieser Stelle also rausgeben können, ist, es gibt hunderte von Schrittfotos von Johann Lafer demnächst auch im Internet. Gut, das lasse ich jetzt einfach mal so stehen.
Vielleicht magst du auch mit, Barbara. Vielleicht magst du auch auf dieser App deine 10 Highlights, deine Rezepte.
Das will ich unbedingt.
Dass die Leute mal wissen, was Barbara Schöneberger. Guck mal, ich sag dir was.
Ja.
Es ist für viele, gerade für Frauen und natürlich auch für Männer, extrem positiv für mich, wenn sie sich mit ihrem kulinarischen auch äußern.
Ja.
Weil ich finde, das sagt sehr viel über eine Person aus.
Das finde ich auch.
Sage mir, was du isst und ich sage dir, wer du bist. Oder insgesamt, ich glaube, jeden Tag nur von Fertigpizza zu leben. Und ich habe oft auch bei mir in der Kochschule sehr viele junge Leute. Dann sage ich, ja, was machen Sie denn hier? Haben Sie jetzt irgendwie einen Bedarf? Dann sagt sie, ja, wir sind jung verheiratet, mein Mann möchte mal was Neues probieren. Ja, sage ich, ja. Aber da seht ihr mal, dass neben den anderen Dingen auch das Essen irgendwie dazugehört.
Ja, das stimmt.
Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Du bist ja auch noch nicht so lange verheiratet.
Ich bin jung verheiratet, junge Mutter. Und hör auf zu lachen. Und ich bin tatsächlich, ich meine, mit mir rennst du hier offene Türen ein, weil ich bin tatsächlich, Also wenn es geht, koche ich dreimal am Tag warm, ehrlich gesagt, wirklich. Weil ich bin, für mich ist Kochen das Tollste auf der Welt. Und immer, wenn Gäste kommen, ich bekoche auch selbst, bis zu 25 Leute hatte ich letztens. Und da habe ich, dann kommen immer alle und sagen, warum machst du das denn? Und so. Und dann denke ich mir immer, ehrlich gesagt, macht mir manchmal das Kochen mehr Spaß als der Abend, der dann kommt. Bei mir ist es fast so. Und da geht's, da wird es dann fast ein bisschen psychologisch. Ich würde gerne einkaufen. Also okay, einkaufen würde ich gerne selber machen. Dann hätte ich gerne jemanden, der es mir ins Auto und aus dem Auto ins Haus. Okay, das muss ich delegieren. Und dann möchte ich kochen. Und dann ist manchmal so, dass ich noch die ersten Minuten, dass die Gäste kommen und und wenn die sich dann hinsetzen und so, kurz was essen und dann kann ich eigentlich schon ins Bett gehen. Weil für mich ist am allertollsten die Vorbereitung. Ich liebe die Vorbereitung. Ich liebe Gastgeber sein, alle kommen, die Sache läuft. Dann geht die Mutti ins Bett. So,
weil dann bist du kaputt.
Dann bin ich auch kaputt. Dann, wenn dann alle langsam in Stimmung kommen, denke ich mir so, Freunde, ich habe den ganzen Scheiß hier vor euch gemacht.
Ja. Jetzt, und den Scheiß danach auch noch da alles wegzuräumen. Ja, klar. Das kommt ja auch noch dazu.
Ja, klar. Aber, also
nein, aber Barbara, das ist,
dein Anhänger,
du sprichst
sozusagen
mir aus dem Herzen. Ich sage dir wirklich, ich meine, und sind wir mal ganz ehrlich, was ist denn das für ein geiles Gefühl, wenn du irgendwas für jemanden gemacht hast und du siehst, der freut sich, der ist glücklich und sagt, Mensch, Barbara, das hat so geil geschmeckt, das war so toll, oder ich habe mich so wohl gefühlt.
Ja.
Mann, das ist doch wirklich was Besonderes.
Der ganze Abend. Und weißt du was, ich verschenke zum Beispiel auch Essen an Freunde, die alles, haben ja alle alles irgendwie, ja. Was soll ich denen jetzt noch, ein Tuch oder ein Schal oder eine Geldbörse oder was schenken? Also verschenke ich, dass sie einen Abend ihre Freunde zu uns einladen können und ich dann für die koche. Ja. Und das ist das allertollste Geschenk, weil die sagen, sie erleben so einen Abend dann ganz anders, weil sie sind selber Gastgeber zwar, aber irgendwie doch zu Gast. Sie müssen nichts machen, sie kommen einfach, Riesengaudi. Und ich kann für mich ein bisschen egoistisch rausziehen, dass ich es in meinem Haus veranstalten kann und ich selber kochen kann. Ich würde gerne, ich bin so gastfreundlich, lieber Johann, dass ich manchmal gerne Leute von der Straße reinholen würde, die ich gar nicht kenne.
Ich habe gerade gesagt, du sagst jetzt, ich würde gerne dich mal zum Essen einladen.
Ja, das sowieso, das traue ich mich ja gar nicht. Aber nein, geht dir das nicht auch so? Ich liebe, weißt du, was ich mir auch, ich würde gerne Geld damit verdienen, dass man Leute zu sich, also das hast du hast ja gemacht, das heißt ein Restaurant, aber ich würde gerne zu mir nach Hause einladen und einfach Gastgeber sein. Ich möchte eigentlich, dass jeden Abend fremde Leute zu mir kommen. Und vielleicht mache ich das mal irgendwann. Vielleicht will man es dann doch nicht.
Aber Barbara, das kann, das kann ich dir sagen, solange das natürlich ab und zu mal ist, ist das sicherlich unwahrscheinlich spannend.
Stimmt.
Aber wenn dieser Beruf oder diese Situation zum täglichen Pflichtbewusstsein wird, dann ist der Spaß auch irgendwann mal vorbei. Und ich sage dir das ganz ehrlich, du musst auch immer überlegen, dass es Menschen sind, die das, was du machst, zu schätzen wissen. Das ist für mich immer die größte Herausforderung. Du kannst noch so geile Dinge machen und so tolle Lebensmittel kaufen. Du musst aber auch eine Bühne vorfinden. Wie bei dir, wenn du heute eine tolle Show moderierst und da sitzen Leute, die, keine Ahnung, vorher nur, ich weiß nicht was, Handservetten verkauft haben und du machst da ein paar Gags und die verstehen die nicht, da bist du auch enttäuscht. Also ich glaube, man braucht schon auch eine Bühne für das, um das zu präsentieren. Also irgendwie nur immer Leute x-beliebiger Art zu haben. Man muss schon ein gewisses Niveau vorgeben und muss auch wissen, dass die Leute, die da hinkommen, auch sich für das interessieren. Das war bei mir zum Beispiel so, ich meine, ich glaube, ich habe 10 Jahre davon gelebt, mindestens, dass die Leute gesagt haben, Mensch, guck mal, mein Schatz, wir haben jetzt Silberhochzeit oder wir haben das und das, lass uns mal zum Lava gehen, den kenne ich vom Fernsehen, da erwartet mich das, der kocht das und so weiter und so fort. Also da, das ist schon so ein bisschen auch dieses, weißt du, auch wenn man irgendwo anders in der Stadt essen geht, man guckt ja auch vorher, was erwartet mich da, welchen Anspruch habe ich und dementsprechend kostet das ja auch und ich bin auch dann bereit dafür zu bezahlen.
Ja, genau. Also ich denke nochmal drüber nach über mein Konzept. Vielleicht einmal die Woche. Aber ich würde gerne Leute einladen, die dann jemand mitbringen, den ich nicht kenne. Also jedes Paar bringt ein anderes Paar mit, was ich nicht kenne. Und dann lernt man, weißt du, auch mal wieder neue Leute. So, das finde ich ganz gut. So, Johann, wir spielen jetzt.
Ja, aber hast du das Gefühl, dass du in deinem Metier zu weh... Gut, ich meine, ich kenne es ja von mir. Das ist halt immer sehr, sehr beruflich. Es ist, wenn wir ehrlich sind, wahrscheinlich bei dir auch so, dass nach der beruflichen Ist-Situation die persönliche, sagen wir mal, Kür oder auch entspannte Situation mit sehr wenigen Menschen zustande kommt.
Nee, das muss ich dir sagen. Also ich mein ganzes Umfeld, die wissen alle gar nicht, was ich beruflich mache. Inklusive meine Familie zu Hause nimmt nicht wahr, was ich mache. Die sagen einfach, Mama macht das Haus schön. Das ist ihr Beruf.
Ja.
Und damit lasse ich sie auch sozusagen, ich denke, ich werde auch nicht mehr intervenieren.
Ein bisschen geflunkelt.
Die Kinder sollen weiterhin denken, dass ich das Haus schön mache. So ist es
ja. Ja, aber das ist schon so, Barbara, ich weiß, das ist jetzt ein bisschen geflunkelt, aber grundsätzlich, ich kann dir sagen, und das sage ich jetzt aus tiefstem Herzen, wir kennen uns so viele Jahre und wir haben, glaube ich, nie bei keiner einzigen Begegnung irgendwelche Absichten gehabt, uns besonders da persönlich darzustellen, sondern uns verbindet eine Sympathie. Ich glaube, von mir aus kann ich das so sagen, die auf das beruht, was ich mache und was du. Wir sind beide, wir haben Respekt, wir respektieren und anerkennen uns. Und das ist auch wunderschön. Ich muss da ganz ehrlich sagen, solche Gespräche kannst du nicht mit jedem Menschen führen, den du im Laufe der Zeit kennengelernt hast.
Nein,
deswegen,
das stimmt.
Wenn ich mal einen Wunsch äußern darf und ob der zustande kommt, weiß ich nicht. Aber ich würde auch gerne mal für dich mit einem Mann oder wen auch immer kochen. Ich habe damit keine Probleme, auch nur wirklich in diesem privaten Bereich, weil ich finde, es ist ganz, ganz schön und es ist unbezahlbar,
ja,
mit Menschen zusammen einen Abend oder egal was zu verbringen, wo inhaltlich das gleiche Ziel vorhanden ist.
Aber jetzt muss ich dich was fragen. Ich bin kein guter Co-Koch. Ich bin ja gern der Chef in der Küche. Kannst du mit jemandem zusammen kochen? Der sozusagen.
Auch nicht sehr.
Nee. Oh, nee, das nervt mich schon, wie die dann so. Und dann, ich sag auch gar nichts und dann sage ich so, mach wie du willst und so. Und dann versuche ich so ein bisschen tolerant rüberzukommen, aber man merkt das dann. Ich bin das eigentlich gar nicht. Und ich bin so schnell. Ich bin einfach sehr, sehr, sehr schnell. Und mich nervt, wenn Leute stundenlang da im Salat rumrühren und das dann irgendwie, ich sag, hau das Ding klein, geht schon und so. Ich bin da nicht so ein guter Co-Arbeiter tatsächlich. Bin gerne da in der Küche der Chef. Aber nur in der Küche.
Also bei mir müsstest du nichts machen. Du müsstest nur genießen. Aber ich sag mal, grundsätzlich bin ich auch so, ich freue mich, wenn ich Menschen habe, die meine Philosophie verstehen und mir auch so zuarbeiten, wie ich mir das wünsche.
Zuarbeiten, aber das setzt ja schon eine gewisse Reihenfolge fest hier, wenn du sagst zuarbeiten. Ja. Das ist eine Hierarchie, das erkenne ich sofort.
Also das ist bei uns zu Hause auch so, manchmal dann sage ich zu meiner Frau, komm, mach jetzt du das und morgen mache ich das. Also es ist immer so, weißt du, weil die Herangehensweise für viele Dinge ist sehr unterschiedlich, oder?
Bei mir auch. Ich bin so schnell, ich mache alles ganz schnell und wenn dann einer die Würfelchen alle in gleich große Stücke schneidet, da bin ich manchmal, denke ich mir, es wird doch gleich verkocht und dann so eine Nase. Nee, das schmeckt man hinterher. Aber okay, so, jetzt pass auf. Die Redaktion hat sich ein Spiel für uns ausgedacht, das ich auch nicht kenne. Ich lese es jetzt mal vor und dann werden wir mal schauen, worum es geht. Johann, du zählst zu den bekanntesten und erfolgreichsten Köchen. Es gibt gefühlt kein Gericht, das du noch nicht gekocht hast. Deshalb ist jetzt deine Expertise gefragt. Barbara wird dir gleich verschiedene Situationen vorlesen und wir wollen von dir wissen, welches Gericht du in dieser Situation kochen würdest. Wir sind gespannt. Also, pass auf. Das letzte Gericht, bevor man mit einer Saftkur beginnt. Was würdest du kochen?
Bevor man eine Saft, da würde ich kochen einen richtig großen Teller Spaghetti mit richtig viel Bolognese.
Oh ja, ich finde auch, diese Dinge machen einen sehr glücklich. Ein Weihnachtsessen bei Angela Merkel. Was kochst du? Bei
ich
Angela
glaube,
Merkel zu Hause.
Zu Hause bei ihr. Mhm. Ich glaube, sie mag sehr gerne diese traditionelle Küche und ich würde ihr machen wahrscheinlich eine perfekte Gans mit Rotkohl und Thüringer Klöße.
Ich komme auch. Ich komme auch. Ich arbeite dir zu.
Ja.
Zum Launch der ersten eigenen Klamottenkollektion. Es ist nicht undenkbar, dass du auch demnächst eine eigene Klamottenkollektion rausbringst.
Aber nur, wenn du das Design machst. Also, ich sag mal, was will ich da machen? Ich würde am besten, je nach Art der Kollektion, würde ich etwas Angepasstes machen. Wenn es also eine hochklassige Mode wäre, für festliche Anlässe, würde ich sowas machen wie ganz tolle Canapés, auch vielleicht mit Kaviar und mit Lachs und so weiter, mit Champagner, eben der Klamottenlinie entsprechend. Wenn es was Rustikales wäre, würde ich vielleicht, was weiß ich, einen schönen Schweinsbraten machen mit Knödel.
Ja, ich sehe schon, das ist alles durchdacht. Für die deutsche Nationalmannschaft, bevor sie im Finale der WM spielen, was kochst du?
Ich glaube, dass die sehr interessiert sind an Dingen, die sehr kohlenhydratreich sind. Es wird wahrscheinlich etwas sein, was mit wahrscheinlich Reis, Pasta, auch mit Pirees zu tun hat. Also Dinge, die unwahrscheinlich viel Kraft mit sich bringen. Das kommt auch darauf an. Ich habe keine Ahnung, was die Sportler essen. Ich bin auch manchmal ein bisschen enttäuscht über die Werbung der Nationalmannschaft, weil gerade diese Menschen sind so vorbildhaft für junge Generationen. die müssten sich viel mehr einsetzen für die Ernährung von Jugendlichen, damit Jugendlichen motiviert sind, gut zu essen, um auch erfolgreich zu sein.
Glaubst du denn, dass bestimmte Lebensmittel bestimmte Dinge nach sich ziehen können? Also man sagt ja dann immer, eine Auster oder möglichst viel Sellerie. Oder jetzt ist gerade bei den Männern so um die Mitte 40 im Gespräch. Also wenn du dein Leben lang nur noch Rohkost isst, dann wird sich an deiner Potenz nichts ändern. Glaubst du daran?
Also für mich ist es zu spät.
Ich kann jetzt nicht anfangen. Falls du es knacken hörst, sind die ganzen Mit-40er hier im Raum, die alle Karotten und Sellerie jetzt essen.
Also das ist, man hat ja mal gesagt, wenn die Potenz gefördert werden sollte durch den Sellerie, müsste man, glaube ich, jeden Tag 2 Sellerieknollen essen. Also ich weiß nicht, wer das will. Also das ist ja Wahnsinn. Ich finde, man weiß heute, dass 60% der Krankheiten ernährungsbedingt sind. Ich finde, die größte Investition, die man machen kann, ist, indem man versucht, und zwar nicht luxuriös, sondern einfach gesund, frisch und aus nachhaltigen Produkten erzeugte Speisen zu essen. Das ist für mich Lebensqualität. Und das muss ich sagen, ich esse nichts mehr. Ich habe früher genauso wie alle anderen an jeder Autobahnraststätte Halt gemacht und habe mir da ein Paket Gummibärchen oder sonstiges
Beefy
gekauft.
Wann habe ich zuletzt Beefy gegessen? Mein Gott, ich glaube, es war in den 80ern. Haben meine Kinder den Wunsch geäußert, sich ein Beefy zu kaufen. Da habe ich sie angeguckt, als ich habe gesagt, was? Und dann habe ich gesagt, dann esst mal eins. Und dann fanden sie es auch gut, ehrlich gesagt. Und ich auch. Oh, ich weiß noch, wenn ich früher von der Beefy, weißt du noch, da war doch diese Gummikondomhülle drüber. Und dann hat man, wenn die Beefy schon weg war, hat man nochmal so diese Beefy-Hülle so leer gezuzelt.
Du, wann wird denn diese Sendung ausgestrahlt? Also das ist wahrscheinlich die erste Sendung, da kann man den Ton dann ausblenden, nur die Geräusche.
Ach, mal so eine Beefy-Hülle auszuzeln, das war auch schön.
Ja, genau,
richtig. Ja, stimmt, aber man macht's nicht mehr, gell? Man hat früher angehalten, da gab's eine Cola, dann gab's ein Snickers und ein Beefy irgendwie und heute denkt man sich so, muss das sein? Und so, wir haben doch noch die Gurkenscheiben dabei und oh, ist das auch...
Ja, aber das kannst du auch vergessen. Also die Gurkenscheiben kannst du auch vergessen. Da ist ja lieber gar nichts, verstehst du, so eine trockene Gurkenscheibe.
Also, letzte Frage. Du musst deinem besten Freund beichten, dass du seinen Kater mit dem Auto überfahren hast. Was kochst du ihm als Seelen, als Soul Food?
Also, ach du meine Güte, dass ich seinen Kater überfahren habe. Du, den würde ich einladen zu einer Reise in möglicherweise in 2 oder 3 Sterne-Restaurants. Okay. Vom Feinsten, um irgendwie ihm zu trösten, dass das Leben auch ohne Kater weitergeht.
Ja, vielleicht was Vegetarisches wäre nicht schlechter.
Nee, ich glaube, da muss man schon richtig aufkochen, damit die Entschädigung dementsprechend ist oder auch ein Restaurant aussuchen der besonderen Art.
Ach Johann, du bist ein guter Freund tatsächlich. Also das klingt alles toll. Ich bin begeistert. Ich werde jetzt nach Hause gehen. Und werde sofort mein Rotkohl zubereiten. Aber ich muss ja einplanen, dass ich ihn bis morgen erstmal stehen lassen muss.
Nein, also, ich habe doch die zweite Version genannt, indem du den Rotkohl entsaftest und dann da reinmachst und kochst in dem Saft weich.
Ich mache die Übernacht-Variante. Das erscheint mir besser. Ich möchte es mit dem Apfelmus und dem Rotwein einweichen über Nacht. Das mache ich so. Du bist toll. Wirklich. Super.
Ja, du auch.
Ich bin inspiriert und es ist schade, dass die Leute dich nicht sehen können, weil du sitzt in einer Komposition aus beige, braun und leichtem Orange schon etwas vorweihnachtlich in deiner Kochschule, leider sehr weit entfernt von mir.
Ja, das tut mir auch so leid. Weißt du, ich würde so gerne jetzt neben dir sitzen, auch vielleicht sogar in einer anderen Farbkollektion, aber
ist egal.
Ich werde mich
hier
darauf
ist alles
vorbereiten
Gold und Pink,
nächste
aber
Mal. Und ich wünsche mir, dass wir uns nächstes Jahr spätestens bei der NDR Talkshow vielleicht wiedersehen. Ich komme gerne und wenn du mal Langeweile hast und nichts zum Essen zu Hause hast, ruf mich an.
Das mache ich.
Nicht vertagen, Johann fragen.
Das mache ich. Johann, servus. Schön, dass du bei uns servus. Bist. Tschüss.
Tschüss. Danke dir, liebe Barbara.
Das war aber schön. Oh Gott, mir ist das Wasser im Munde zusammengelaufen.
Ich habe großen Hunger und muss jetzt gleich Rotkraut kaufen, ganz dringend.
Und ich habe jetzt wirklich fest vor, Johann Lafer zu mir nach Hause einzuladen. Das spornt meinen Ehrgeiz und zugleich auch meine Gastfreundschaft an. Also wenn es mal irgendwann stattgefunden hat, dann werde ich euch davon berichten, wie es gelaufen ist. Das war Johann Lafer. Wir haben ganz viele andere Köche, wir haben es ja gerade eben schon besprochen, die schon hier in der Sendung waren. Ne? Mit Tim Raue, Tim Melzer, Herr Rach war hier.
Herr Rach war da, ganz genau.
Aber auch alle anderen. Auch die nicht kochen können, dürfen kommen.
Genau.
Tatsächlich. Und jede Woche kommen neue dazu. Also, wir freuen uns, wenn ihr wieder reinhört. In der nächsten Woche dann mit einer frischen Ausgabe Waffeln einer Frau. Jetzt auch über Alexa zu hören. Viel Spaß.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. barbaradio.de